D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Eine Stunde Liebe heute im Kölner Zoo. Auf Spurensuche, wie denn Tiere daten, Sex haben, Familie gründen. Ja, wie sieht denn das Paarungsverhalten der Tiere aus? Bei mir Tim Reinhardt. Wir sind jetzt am Schweinegehege. Wie sieht's hier aus? Sind das nur Weibchen?
Im Moment sind es nur Weibchen, ja. Wir hatten eine ganze Zeit lang einen Eber, der ist aber, gute Frage, ich glaube in der Wurst.
Hier gibt es also erstmal keine Schweinereien mehr. Sexy Schweinereien. Evolutionsbiologe Dr. Tim Reinhardt gibt Führungen durch den Kölner Zoo, auch speziell zu liebevollen Terminen wie Valentinstag oder zum Christopher Street Day, der im Juli wieder ansteht. Wir wandern im Zoo gleich weiter zu den Flamingos und klären, warum ihre Partnersuche irgendwie an Tinder erinnert. In eine Stunde Liebe geht es heute um tierischen Sex. Wir schauen auch bei schwangeren Krokodilen vorbei oder bei einem Gelbbauch-Kapuziner-Single-Äffchen. Zum Schluss gibt es auch noch einen Buchtipp zum Thema. Aber vorher starten wir die Zooführung mit unserem Biologen Tim Reinhardt und mir, Shanli Anwar.
D-Radio Wissen.
Das klingt ein bisschen wie Enten, ne? Es sind aber Kuba-Flamingos, die da schnattern. Biologe Tim Reinhardt und ich beginnen unsere Liebestour durch den Zoo bei diesen stolzen Blüten.
Einige stehen auf einem Bein, manche auf zwei Beinen. Ich habe ja große Probleme, da immer zu erkennen, Weibchen oder Männchen.
Ja, ich auch. Man kann das machen, das muss tatsächlich aber der Tierarzt machen. Also man kann, wenn man zum Beispiel eine Feder zieht, ein Karyogramm machen, also sich die Chromosomen anschauen und schauen, was das für ein Tier ist, ob es sich um ein männliches oder weibliches Tier handelt. Flamingos haben keinen, man nennt das Geschlechtsdimorphismus, also keine unterschiedlichen Geschlechter. Auch die Größe hier hat nichts zu sagen, das ist so ein bisschen individuell verschieden.
Wenn sich jetzt hier zwei zum Beispiel anblöken, waren das jetzt Männer, die sich streiten?
Nicht zwingend.
Oder ein Pärchen, das sich streiten?
Ja, also Flamingos streiten sich eigentlich ununterbrochen. Sie sind zwar Tiere, die in der Natur in Schwärmen aus Tausenden von Vögeln leben, aber dieses Geknatter und Gestreite hört man eigentlich ständig. Ganz stark hört man es, wenn wir die hinten an den Nestern sehen. Wir sehen da hinten diese Krater, die da hinten um diesen Baumstamm herum liegen.
Also wir gucken hier über so ein Teilchen weg. Vor uns ist erstmal eine Wiese mit 50 Flamingos vielleicht und weiter hinten hinter einem Baum, hinter Gebüsch sehen wir noch mehr Flamingos, die da stehen, vielleicht nochmal 20 Stück.
Und da hinten sehen wir sie auf den Nestern sitzen.
Ist das jetzt so die Zeit, wo Flamingos zusammenkommen und Familien gründen?
Ja, wir sind schon ein bisschen drüber. Also die Nester sind jetzt fertig, die Eier sind wahrscheinlich gelegt. Hier im Zoo ist das Problem, dass die Nester gerne ausgeräumt werden von Krähen und von Möwen, weswegen die Eier häufig entfernt sind. Dann legen sie manchmal noch ein Ei nach. Das heißt, jetzt sitzen die eigentlich schon fest auf dem Nest. Jetzt ist eigentlich die ganze Flirterei schon durch und die Familie ist gegründet. Flamingos sind relativ monogam, also die paaren sich eigentlich in jedem Jahr mit dem gleichen Partner, den sie aus der Gruppe rausfinden. Was bei Flamingos ganz toll ist, ist im Prinzip das Paarungsverhalten, weil das eine Gruppengeschichte ist. Flamingos leben normalerweise in Schwärmen aus Tausenden, Zehntausenden Vögeln. Ein einzelner Flamingo wird auch nicht glücklich. Ein einzelner Flamingo kann sich auch nicht paaren, auch wenn die Gruppe zu klein ist. Paaren sich Flamingos überhaupt nicht. Dann gibt es keinerlei wirkliche Interaktion.
Also wenn die zu klein ist, die Gruppe, dann genau. Sagen die ganz oder gar nicht, entweder Familie für uns alle oder für keinen?
Genau, also es gibt zum Beispiel das Problem, dass manche Zoos zu wenig Flamingos haben. Wenn da nur 10 oder 15 Flamingos stehen, dann funktioniert das auch mit der Zucht nicht. Es gibt Einrichtungen, die lösen das Problem, indem sie Flamingos in ein Spiegelkabinett stellen und die alle in alle Richtungen immer wieder gespiegelt werden. Denn erst das löst dieses Balzverhalten bei Flamingos aus. Die haben eine sogenannte Gruppenbalz. Das heißt, alle Flamingos gehen zur gleichen Zeit in die Balz. Das ist im Prinzip wie so ein großes Ballett oder naja, vielleicht wie so eine große Disco, in der alle Flamingos dasselbe tun. Sie drehen alle zur gleichen Zeit den Kopf in die gleiche Richtung, spannen alle zur gleichen Zeit die Flügel auf. Und man sieht dann, dass sie hin und her laufen und jede Bewegung synchron machen. Da sind auch Männchen und Weibchen drin enthalten. Und in dieser Gruppenbalz finden sich die Paare zusammen. Und anhand des Rufens und anhand der Bewegung sozusagen sind sie in der Lage, auch ihren Partner zu erkennen. Das passiert jedes Frühjahr. Und dann ziehen sie irgendwann ab und bauen zusammen ein Nest. Das ist jetzt schon passiert. Das heißt, dieses ganze Balzverhalten ist irgendwie vom April hier im Zoo gelaufen. Und jetzt sehen wir hier die Singles noch rumstehen. Und alle anderen.
Das sind alles die Singles. Also hier sind mehr Singles als Paare.
Ja, so ist das in der Welt, oder?
Also sie brauchen ganz viele Optionen.
offenbar. Also es gibt halt viele Partner, die man gleichzeitig bewerten kann. Das heißt, man kann effizient sich anschauen, wer von denen passt eigentlich zu mir und wer synchronisiert mit mir am besten.
Also im Grunde ist das schon so ein Vorläufer von Tinder, so dieses Links und Rechts zwischen. Man braucht mehr Auswahl, um das überhaupt machen zu können.
Ja, in dem Fall Headflagging rechts, Headflagging links, Flügel aufspannen rechts, Flügel aufspannen links.
Könnte ein Zeichen sein. Wenn die keinen Partner gefunden haben, dann haben die niemals Sex.
Das kann durchaus passieren. Ich meine, es gibt auch Umpaarungen, es gibt auch Fremdgehen natürlich bei den Flamingos. Das passiert auch.
Ach, von wegen monogam und so.
Naja, sag mal, wenn die Paarungszeit durch ist, dann ist meistens das Thema auch erstmal gelaufen bis zum nächsten Jahr.
Ich finde es so spannend, wie die sich wiedererkennen am Duft oder was, weil die sehen doch, also ich meine, es sind pinke Flamingos, die stehen jetzt hier in Reihe und Glied, auf, manche wie gesagt auf einem Bein, wie man das so kennt, den Kopf eingedreht und grazil auf die Schulter gelegt. Ich würde meinen Partner jetzt nicht erkennen.
Also die erkennen sich hauptsächlich an der Stimme, also der Grund, warum sie eigentlich die ganze Zeit am Schnattern sind. Den Partner bewerten tun sie übrigens anhand des Rosas. Also je stärker rosa ein Flamingo ist, desto attraktiver wirkt er für den Partner. Liegt einfach daran, dass es offensichtlich jemand, der gut im Futter steht, der vielleicht ein guter Partner ist, der auch gut die Küken mit großziehen kann. Und je kräftiger ein gefärbter Flamingo ist, desto attraktiver wirkt er für die entsprechenden Partner, sowohl Männchen wie auch Weibchen. Also das wird gegenseitig entschieden. Wenn man Flamingos in einer anderen Farbe einfärben würde, würden sie übrigens von ihrem Partner nicht mehr erkannt oder einfach nur ignoriert werden, weil das dann einfach kein Flamingo ist. Also Flamingo hat auch rosa zu sein.
Also Haare färben, um sich irgendwie vielleicht jünger zu machen, ist auch nicht. Ne? Die müssen ihr Pink irgendwie hinkriegen.
Ganz alte Flamingos werden häufig wieder weiß. Das liegt daran, dass sie dann durchaus Stoffwechselprobleme haben oder irgendwelche anderen Alterserscheinungen und dann funktioniert das mit diesem Einlagern dieser Abbauprodukte in den Federn nicht mehr. Und
alte Flamingos haben keinen Sex mehr.
Und das muss nicht sein. Also Flamingos können sogar bis ins Alter von 60, 70 Jahren, so alt können die werden, noch erfolgreich brüten.
Boah, beruhigend. Und beim Brüten hat mir Tim Reinhardt später noch erzählt, gibt es einen Funfact, da kann man homosexuelle Flamingos am Nestbau erkennen. Zwei Männchen haben oft ein doppelt so hohes Netz im Vergleich zum Standardnest. Und zwei Weibchen haben eher ein niedrigeres Nest, denn der Flamingo-Nestbau endet, sobald ein Ei gelegt wird. Und bei zwei Weibchen passiert das eher schneller. Und die Männchen bauen und bauen und bauen und bauen, kriegen halt keinen Nachwuchs. Aber sie bleiben wie die Heteros eher monogam ein ganzes Leben dann zusammen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
The Wombats mit Greek Tragedy in einer Stunde Liebe. Wir sind unterwegs im Kölner Zoo, beschäftigen uns mit dem Liebesleben der Tiere. Da gibt es auch Irrungen und Wirrungen. Welche, erklärt Evolutionsbiologe Tim Reinhardt jetzt am Beispiel der Enten. Die haben hier insgesamt ja 5 Teiche für sich, ganz allein. Und quäken.
Die ganze Fläche ist vielleicht so groß wie ein Fußballfeld. Wir sind auf dem Asphaltweg dazwischen, zwischen Laub- und Nadelbäumen, Sonne scheint, es ist warm. Im Wasser schwimmt so allerlei. Was sind denn das für Enten?
Ja, ein bisschen sehr durchmischt auf diesen Teichen hier. Tendenziell gucken wir jetzt Richtung europäische Entenarten. Hinter uns gucken wir Richtung afrikanische Entenarten.
Also hier ist so richtig nach Weltkarte aufgeteilt?
Tendenziell ja, aber auch natürlich so ein bisschen nach Bedarf. Also Tiere, die man nicht zusammensetzen kann, müssen dann entsprechend getrennt sein. Aber ganz grob ist das Ganze geografisch sortiert.
Ist das auch so, dass man dann nur geografisch sortiert Sex hat?
Idealerweise hat man vor allem Sex innerhalb der eigenen Art. Bei den Enten geht das manchmal auch ein bisschen durcheinander. Das ist auch einer der Gründe, warum man teilweise trennen muss, weil bei Enten gerne Hybriden entstehen, also zwischen verschiedenen Arten. Vor allem Stockenten sind nicht besonders wählerisch. Und das Problem ist, dass diese...
Oder international orientiert.
Ja, das Problem ist, dass der Nachwuchs dann häufig unfruchtbar ist. Das
ist und komisch aussieht?
Oder? Es gibt auch da ganz lustige Kombinationen. Also es gibt zum Beispiel die Kombination Hybrid-Gänsesäger-Eiderente, die dann irgendwo dazwischen aussehen. Also die den plumpen Körper von so einer Eiderente haben und dann den langen spitzen Kopf von so einem Gänsesäger zum Beispiel. Das sind so Dinge, da muss man ein bisschen drauf achten. Auch mit anderen Entenarten, die hybridisieren ganz gerne mal untereinander. Ja, ist manchmal nicht so ganz gewünscht, weil natürlich häufig die Hybride dann nicht ganz wissen, wo sie hingehören und zu welcher Entenart man sie eigentlich packt.
Also Identitätskrise. Aber hier im Zoo wird doch bestimmt freie Liebe praktiziert bei den Enten, oder? Oder hält man die auf?
Richtig aufhalten kann man das nicht. Also das, wie gesagt, kann man ein bisschen steuern, dadurch, dass man die Tiere halt so nicht zusammensetzt, wie man weiß, dass es problematische Kombinationen gibt, aber es gibt auch immer wieder Überraschungen. Also dann schlüpft manchmal aus Eiern auch Küken, wo man sich nicht so ganz sicher ist, was da eigentlich passiert ist.
Also wir haben jetzt hier zwischen den Teichen, vor uns ist Europa, hinter uns ist Afrika.
Was gibt es da für Unterschiede? Oder sind sie sich doch von der ganzen Geschichte, wie sie sich annähern, flirten und dann der Sex und dann hin zur Familie, ist dann doch sehr ähnlich unter den Entenarten?
Das ist sogar sehr, sehr verschieden. Aber das hat nichts Geografisches mit der Geografie zu tun, sondern einfach nur mit der Identität. Natürlich ist es in der Natur sinnvoll, den Partner zu finden, der irgendwie zusammenpasst. Und das wird bewertet über das Balzverhalten. Man sieht, so, wenn man auf so einen Entenweiher guckt, da relativ viel, was uns Menschen auf den ersten Blick gar nicht auffällt. Zum Beispiel hier diese beiden Erpel, die jetzt die ganze Zeit synchron zueinander schwimmen und dann immer wieder umkippen, dann anfangen so ganz oberflächlich zu gründeln, dann wieder den Kopf hochkippen und dann wieder vor sich hin gründeln. Das ist ja so ein Imponiergehabe der beiden untereinander. Bei den Eiderenten sieht man das zum Beispiel recht häufig, dass die recht schnell über den Teich schwimmen, dann mit der Brust hochkippen, mit den Flügeln schlagen, sich wieder aufsetzen, hochgehen, Flügel schlagen, wieder aufsetzen und dabei ihren Balzruf äußern. Der klingt bei den Eiderenten wie so ein Wuhu, 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 wird immer wieder wiederholt. Und dazwischen, wenn sie dann schnell übers Wasser schwimmen, dann hört man so ein Tuckern, so ein Guck, 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 bis dann dieses Wuhu-Geräusch wiederkommt.
Das ist richtig aufwendig.
Das ist richtig, richtig aufwendig.
Da gibt sich noch jemand Mühe, ne?
Ja, das dient vor allem auch dazu, wie gesagt, das von anderen Enten abzugrenzen. Also das Balzverhalten von der Stockente ist zum Beispiel ganz, ganz anders. Also das enthält zwar auch dieses tiefe über dem Wasser schwimmen und dieses Gründeln und auch dieses Aufbäumen, ist immer so ein ganz, ganz anderer Balzruf mit verbunden. Das Problem ist bei den meisten Enten, dass die Enten, also die Weibchen, sehr, sehr ähnlich zueinander sind. Also die Erpel sind sehr, sehr verschieden. Die Enten sehen häufig recht ähnlich aus. Die sind meistens so grau-braun mit so einem gescheckten Gefieder, um halt die Ente gut auf dem Nest zu tarnen, damit kein Fressfeind sie auch von dem Nest runterholt. Und da kommt es dann auch häufiger mal zu Verwechslungen, wenn zum Beispiel, naja, vielleicht die eine Ente eher Interesse an dem Erpel einer anderen Art zeigt und dem Erpel ist dann meistens relativ egal ist.
Die Männer würden auch Frauen nehmen, die nicht so zu ihrem Bereich gehören.
Vor allem bei polygamen Arten, also man kann so ein bisschen unterscheiden, wenn die beiden Geschlechter sehr, sehr verschieden aussehen, ist es häufig so, dass die Tiere eher polygam sind oder sehr, sehr promisk. Denn natürlich, das Männchen ist besonders bunt und besonders auffällig, um möglichst viele Weibchen in kurzer Zeit ansprechen zu können und für die attraktiv zu sein. Wenn die Arten eher ähnlich sind, wenn wir uns dagegen zum Beispiel die Schwäne angucken, die mehr oder weniger gleich aussehen, die bleiben häufig in einem Paar zusammen, ziehen zusammen die Küken auf und müssen deswegen auch beide so ein, naja, gesetztes Gefieder haben oder zumindest kein groß unterschiedliches Gefieder, weil es da das, sozusagen das Balzverhalten von beiden gleichzeitig mehr oder weniger ausgeht. Funktioniert bei Vögeln relativ gut.
Ich muss lustigerweise an Menschen denken. Es gibt ja so Paare, die dann beide so Jack-Wolfskin-Jacken anhaben. Ich frage mich, ob die damit sagen wollen, so wir gehören zusammen und wir bleiben auch für immer zusammen vielleicht.
Gut möglich.
Weil das ja wie so ein sehr ähnliches Gefieder dann ist wie beim Schwan.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Heute eher sowas wie eine Stunde tierische Liebe. Kleiner Nachtrag zu den Enten. Sex im Tierreich ist natürlich selten Blümchensex. Im Großstadtpark am Weiher kann man schnell Zeuge von Gruppenvergewaltigungen werden. Wenn es einen Erpelüberschuss gibt und mehrere auf einmal eine Ente von hinten bespringen und im Wasser runterdrücken, ja, ziemlich unschön. Jetzt stehen Tim Reinhardt und ich im Hippodrom vor einer schwangeren Dame, der das nicht passieren kann. Sie teilt sich ihren Typen nämlich mit zwei anderen Weibchen. Es sind Nilkrokodile. Passenderweise ist die Halle hier dekoriert im Nil-Delta-Style, wie so eine afrikanische Flusslandschaft. Da gibt es Lehmboden und Palmen um das Wasserbecken der vier Nilkrokodile herum.
Die sind Gott sei Dank von einer dicken Scheibe von uns getrennt, an der jetzt auch Schulkinder stehen. Und wir schauen uns jetzt mal hier das Weibchen vorne näher an. Sie dreht sich einfach. Vielleicht will sie ihre Position ändern und sie guckt uns sehr deutlich an. Vielleicht will sie uns auch den Rücken kehren. Man weiß es nicht.
Ich vermute, dass sie gerade einen Neststandort bewacht oder bewachen möchte. Ich weiß nicht, ob ich denke, sie hat noch nicht gelegt. Dafür ist sie noch zu breit. Krokodile sind unglaublich gute Eltern. Also die Weibchen bauen ein Nest. Dieses Nest hat eine Tiefenausdehnung von über 2 Metern, in das die Eier abgelegt werden. Und dieses Nest wird dann von den Weibchen bewacht, bis die Kleinen schlüpfen. Die beginnen dann irgendwann zu quaken. Das klingt wie so ein Froschquaken. Und das animiert die Mutter dazu, das Nest wieder auszuheben, die Jungen aus dem Nest zu befreien, die noch nicht ganz geschlüpft sind, vielleicht mit den Zähnen aufzuknacken und zum Wasser zu tragen. Und auch da werden die noch einige Wochen lang bewacht. Das Interessante bei Krokodilen ist, dass das Geschlecht nicht bei der Eiablage festgelegt ist. Das ist bei fast allen Reptilien so, dass das Geschlecht des kleinen Krokodils, das aus dem Ei schlüpft, abhängig davon ist, bei welcher Temperatur das Ei bebrütet wird. Ich glaube, von 25 bis 32 Grad ist es Weibchen, von 32 Grad bis 36 oder sowas ist es ein Männchen, darüber ist es Spiegelei.
Ich komme aus dem Iran gebürtig und da würde man versuchen, dann so heiß wie möglich, damit es auf jeden Fall viele Jungs sind.
Im Zoo ist genau umgekehrt. Also wir möchten tendenziell so wenig männliche Krokodile wie möglich haben. Männliche Krokodile sind sehr unverträglich zueinander. Die bauen ein Revier, in dem sich zwar mehrere Weibchen aufhalten können, aber nicht mehr als ein Männchen. Krokodile haben ein sehr, sehr ausgefeiltes Balzverhalten. Das Männchen setzt sich irgendwo ins Wasser und macht so ein Brummen. Das Wasser drumherum fängt an zu spritzen. Und sowohl das Geräusch wie auch dieser spritzende Wasserkreis locken schlussendlich die Weibchen an, die sich dann eventuell mit dem Revierinhaber paaren wollen. Die Weibchen selber haben auch sowas wie Reviere, aber die können die von mehreren Männchen überlappen oder ein Männchen kann das Revier von mehreren Weibchen umschließen. Das ist nicht wirklich festgelegt. Also die haben keine wirkliche Paarbeziehung oder Geschlechtsverhältnis oder sowas zueinander.
Wow, also seit 30 Jahren sind die vier hier zusammen, ein Mann mit drei Frauen, und immer mal wieder legt er sich ins Wasser und bringt es so zum Vibrieren, sagt, dass er jetzt paarungsbereit ist, und dann machen die Frauen sich bereit und jetzt liegt hier auch eine vor uns, die schwanger ist, und dann kriegen die aber am Ende ihre Kinder gar nicht.
Es gab auch schon mal Krokodilnachwuchs, das ist aber schon ein bisschen was länger her. Also hier im neuen Haus haben wir versucht, die Eier auf natürliche Weise ausbrüten zu lassen, sodass man auch Männchen und Weibchen erhält. Normalerweise könnte man in der Brutmaschine genau das Geschlecht vorbestimmen. Das hat aber bisher noch nicht funktioniert, weil die Weibchen sich gegenseitig die Nester zerstören. Auf der früheren Anlage war es so, da musste immer irgendwer das Weibchen ablenken, dass ein Tierpfleger das Nest ausheben konnte und die Eier entfernen konnte, bevor die sich entwickeln. Denn ein Krokodil wird 100 Jahre alt und ein Krokodilweibchen legt so 20 bis 50 Eier pro Nest, das Ganze bis zu zweimal im Jahr. Dann kann man sich vorstellen, wie viel Nachwuchs man in 30 Jahren erzeugt hätte. Und so ein Nilkrokodil von der Größe ist schwierig, also von einer kleinen Größe ist sehr, sehr schwierig zu vermitteln. Dann natürlich ein Tiergarten, der Nilkrokodile halten möchte, meistens schon welche hat. Wie gesagt, die werden 100 Jahre alt. Oder wenn sie neu anfangen wollen, dann fangen sie nicht mit einem kleinen Babykrokodil an, das sich in so einer riesengroßen Anlage verlaufen würde.
Wo kommen die jetzt her? Aus welchem Land?
Wo sie ursprünglich herkommen, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Also die sind komplett in komplett Afrika verbreitet.
Ja, könnte man die denn nicht auf die Welt bringen und nach Afrika zurückschicken?
Das könnte man schon. Nilkrokodile sind aber nicht bedroht. Die werden in großen Mengen in Farmen gezüchtet für die Erzeugung von Leder und von Fleisch. Und da hat man schon recht viele Krokodile, die man theoretisch zurückbringen könnte. Außerdem sind die meisten Anwohner von so großen Flüssen nicht ganz begeistert, wenn man in ihre Flüsse Krokodile einführt.
Aber die einzig positive Nachricht, offenbar kann eine Krokodilsdame hier 30 Jahre noch schwanger werden, ne?
Das wird sie relativ verlässlich jedes Jahr, ja.
Also das ist kein Limit, keine Torschusspanik bei Krokodilen?
Nein, absolut nicht.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Wir sind heute unterwegs im Kölner Zoo. Es geht um Liebe in der Tierwelt. Und dank Tierpfleger Michael Staude dürfen wir bei den Affen auch mal näher ran. Stehen jetzt mitten im Übergangsquartier einiger Brüllaffen.
Also ich habe ein Gelbbrustkapuzinerweibchen auf meiner linken Schulter. Ich halte mit der linken Hand auch mein Mikrofon und ja, werde gerade gestreichelt, glaube ich, irgendwie sowas in der Art. Hallo, wie heißt denn die Süße?
Nadua,
schön dich kennenzulernen. Also man merkt, Nadua geht direkt auf Tuchfühlung. Ist Nadua denn Single oder ist sie schon vergeben?
Ist Single, ist eine Handaufzucht, die wohnt mit ihrer Mutter zusammen.
Wie ist das mit Nadua? Hat sie Möglichkeiten, gibt es hier einen Partner für Nadua oder ist sie schlecht?
Also es ist eher schlecht, weil die Nadua ängstlich ist. Sie muss natürlich schon, sag ich mal, wenn, einen netten Mann finden. Und grundsätzlich soll man keine Gelbbrustkapuziner mehr züchten, weil es genug davon gibt in Zoos.
Und dann muss die arme Nadua mit ihrer Mutter ihr Leben fristen. Aber Nadua, du wirkst gar nicht so unglücklich. Also Nadua sieht aus, das muss man mal versuchen zu beschreiben. Die ist so einen halben Meter lang vielleicht, hat haselnussbraune Augen und macht so ein bisschen Geräusche, die, ich weiß nicht, Zärtlichkeit vielleicht ausdrücken. Ja. Bisschen Zuneigung. Man kann sich vorstellen, Nadua sehnt sich schon nach ein bisschen Liebe und Zärtlichkeit. Kann das sein?
Ja, also sie ist halt sehr menschenfixiert.
Weil also sie
halt
beißt mir gerade ein bisschen in den Hals, aber ganz lieblich und sanft. Oh, jetzt wird sie mir wieder abgenommen. Okay, also wie ist das?
Nadua? Also Nadua ist eine Handaufzucht, sie wurde von ihrer Mutter nicht angenommen und sie ist halt auf Menschen fixiert. Und das soll ja natürlich nicht so sein, weil Wildtiere generell sollen natürlich nicht auf den Pfleger fixiert sein, sondern sich in der Gruppe wohlfühlen. Aber bei ihr ist halt sehr schwierig, weil sie ängstlich ist, sie mit den anderen Kapuzinern zusammenzukriegen. Und jetzt haben wir eine Zwischenlösung gefunden, dass halt mit anderen Affen zusammen ist, plus ihrer Mutter. Sie ist mittlerweile alt genug, dass sie sich verteidigen kann, wenn es Stress gibt. Und ja, fühlt sich trotzdem relativ wohl.
Jetzt sagt das Pfleger Michael. Ist die denn ein bisschen verliebt in sie?
Ich denke schon, ich bin momentan ihr Liebling. Aber das kann sich halt auch mal ändern. Ne? Also die sucht sich immer jemanden aus, den sie mag. Das ist bei Handaufzuchten generell so. Da gibt es Leute, die mögen sie. Und dann gibt es Leute, die mögen sie absolut nicht. Und momentan bin ich halt die Nummer eins und das ist okay. Ne? Also mir wäre es lieber...
Es gibt öfter, ne? Dass im Zoo Tierpfleger schnell zur Nummer eins fürs Tier werden. Es gibt ja auch zum Beispiel Pinguine, die dann hinter ihren Pfleger hinterherlaufen. Also wie ist das für Sie jetzt so?
Ja, für mich. Ja, also mir wäre es natürlich lieber, sie würde sich normal verhalten, wie es eben Kapuziner tun. Aber natürlich genieße ich Streicheleinheiten dann schon. Aber gewollt ist es eigentlich nicht. Ne? Also die braucht halt auch später dann eben Menschenkontakt und so, um sich wohlzufühlen. Und den geben wir ihr natürlich auch. Aber noch schöner wäre es natürlich, wenn sie ein Männchen hat und eine eigene Gruppe machen würde. Ne? Also es ist einfach so, sie ist halt ängstlich und dadurch nicht bei den anderen Kapuzinern zu integrieren, sonst wird sie nur gejagt. Wir haben das ja alles versucht und lange ausprobiert und dadurch werden gerade auch Handaufzuchten auch schwieriger, sag ich mal, als Charakter, weil die dann immer Angst haben und dann haben sie vor allem Angst und wenn sie frech genug sind, dann drohen sie danach auch, ne? Oder werden halt auch läppsch, sag ich mal. Also wenn die zu viel Druck hat, der Druck wird einfach weitergegeben. Sie mag einige Leute nicht, aber mich liebt sie.
Mich mag sie, glaube ich, auch ein bisschen. Jetzt hängt sie an meinem rechten Arm. Und Nadua ist Single und einsam und alleine. Aber hat
also
Gott
einsam
sei Dank,
und alleine nicht.
Einsam und alleine ist sie nicht.
Für die meisten Primaten ist die Familie auch wichtiger als tatsächlich ein potenzieller Partner. Also solange es eine funktionierende Gruppe gibt, ist es kein großes Problem. Und das ist halt tatsächlich immer das Problem bei Handaufzuchten, dass die häufig sich nicht wieder in eine Affengruppe integrieren lassen und dann extremst viel Aufmerksamkeit von Menschen brauchen. Und natürlich kann man nicht so ganz auf Affenart kommunizieren. Das ist immer die Hälfte des Problems.
Also jetzt gerade leckt es ja an meinem
rechten Arm. Ja, das liegt wahrscheinlich an den tropischen Temperaturen, die wir hier haben.
An meiner rechten Hand.
So zu quasi sozusagen ein Salzleckstein.
Die ist ja sehr süß. Oh mein Gott. Möchte man ja direkt, da versteht man Michael Jackson, ne, der so Affen hatte, oder? Das ist ein schlechtes Thema hier.
Sollte man nicht zum Thema werden.
Auf jeden Fall nicht.
Generell sind Affen keine geeigneten Haustiere und zum anderen tut man dem Tier auch keinen Gefallen damit, weil es im Prinzip aus dem Verband herausgerissen wurde. Man muss das Jungtier sehr, sehr früh sozusagen von der Mutter trennen. In manchen Fällen passiert das als Unfall. In anderen Fällen ist es aber so, dass das sowas dann absichtlich getan wird und erzeugt für das Tier eine Entwicklungslücke, die später nicht wieder aufzuholen sind. Das sind häufig ganz, ganz problematische Tierpersönlichkeiten, die ganz, ganz schwierig wieder zu integrieren sind.
Hallo. Sie beißt in meinen rechten Zeigefinger an die Fingerkuppel, aber ganz sanft.
Umschwingen.
Ui, oh.
Okay, die Warnung von Evolutionsbiologe Tim Reinhardt ist angekommen. Hier endet auch schon unsere kleine Tour durch den Zoo. Herzlichen Dank dafür.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Tierischer Sex. So heißt das Buch von Dagmar van der Noot. Die Niederländerin ist Journalistin, schreibt für das Psychologie-Magazin in ihrer Heimat immer wieder über das Verhalten der Tiere, über Evolutionsthemen. Und ich wollte als erstes von ihr wissen, ist ihr Buch ein Versuch, die Sexualität der Menschen anhand der Tierwelt zu erklären? Oder sind es wirklich Liebeslektionen, wie es im Untertitel steht?
I think it's the first. I have tried to put human sexual and romantic.
Mir geht es um Ersteres, anhand der Sexualität der Tiere zu verstehen, woher bestimmte Muster bei uns Menschen kommen. Es gibt aber auch ein paar Liebeslektionen, aber nicht so direkt. Also wir müssen nicht wie Löwen sein. Die Lektionen sind für mich tief, fast philosophisch. Wenn wir uns mit der Natur vergleichen, zeigt sich, wir Menschen sind nicht allein mit unseren Problemen. Eifersucht, Trennung, sexuelle Konflikte oder Einsamkeit und Ablehnung gibt es alles auch unter Tieren und ich finde das beruhigend.
Auch beruhigend der Satz in deinem Buch, Sex ist wie eine Lebensversicherung. Du gehst auf die biologischen Gründe der Fortpflanzung ein, die Rekombination unserer Gene. Aber dann gibt es ja auch noch ein Kapitel über die Entstehung der Liebe. Wie lief das eigentlich ab?
Around 6 or 7 million years ago, human ancestors started to walk upright.
Vor 6 bis 7 Millionen Jahren haben unsere menschlichen Vorfahren angefangen, aufrecht zu gehen. Unter anderem wegen des Klimawandels. Da gibt es aber noch mehr Theorien zu. Vorher, als wir wie Affen auf allen Vieren gelaufen sind, war unser Liebesleben auch mehr wie das der Affen. Im Stehen mussten Frauen Kinder in den Arm halten und gleichzeitig nach Essen suchen. Das wurde zum Problem. Und eine Theorie ist, als Kinder großziehen so schwierig wurde, war es für Frauen und Männer besser, ein Paar zu bilden. Und Liebe ist wie ein Trick der Natur, um Menschen zu verbinden. Wenigstens für ein paar Jahre, bis die Kinder groß genug sind. Also aus der Not heraus ist Liebe entstanden.
Misery and hardship made love possible.
So romance wasn't just created by Hollywood. It's something that we need to raise our children, okay? Aber haben es Tiere da nicht leichter? Es gibt ja kaum monogame Tiere, die sich nur für einen Partner, eine Partnerin entscheiden. Ist es da nicht lockerer, wenn es um Sex geht?
Well, it's true that only 3% of all mammals has one partner or forms a pair.
Es stimmt, dass nur 3% der Säugetiere sich einen Partner suchen. Aber ich glaube, das macht es für die anderen nicht leichter. Einen Harem an Weibchen zu haben, klingt vielleicht paradiesisch für viele Männer, aber in so einem System werden die meisten Männer gar keinen Sex haben, weil das schönste und mächtigste Männchen alle Weibchen kriegen wird und der Rest bleibt ein Leben lang frustriert zurück.
Only the strongest, the most beautiful or the most powerful will get all the women. And the rest will stay frustrated for their entire life.
Kleines Plädoyer für die Monogamie. Und wie ist das mit der Treue unter Tieren? Gibt ja auch das Klischee, dass Männchen umtriebiger sind als Weibchen.
You always hear these kind of stereotypes that are so-called based on nature. There's cheating everywhere.
Klar, das menschliche Klischee basiert dann angeblich auf der Natur. Fremdgehen gibt es überall im Tierreich. Aber Weibchen machen das mehr im Geheimen. Biologen haben das Betrügen nie gesehen und sie dachten nur, die Männchen machen das. Aber jetzt mit DNA-Tests haben sie herausgefunden, dass zum Beispiel in Vogelnestern nicht alle Eier vom Vater abstammen. Also die Vogelfrauen haben betrogen, aber man sieht sie nicht dabei.
Und somehow the women, they cheated. But you just don't see them cheat.
Zum Schluss, gibt es ein tierisches Liebesleben, das du als ideal empfindest? Vielleicht ein Vorbild für uns Menschen?
I think that all animals that form pairs are quite lucky. So we humans as well.
Ich glaube, alle Tiere, die Paare bilden, haben Glück. Mir gefallen da besonders die Gibbons, die anhänglichen Affen. Die haben wie wir Menschen ein Liebesgefühl für ihren Partner. Für andere Tiere ist Sex nicht so ein schöner Moment. Insekten zum Beispiel. Bettwanzen, die praktizieren beim Sex traumatische Insemination. Das Männchen injiziert einfach sein Sperma durch die Haut des Weibchens, ohne zu fragen.
The male actually injects his sperm through the skin of the woman.
Oh, how polite. Not even asking. Yeah. For permission, not even flowers, right?
Not
even chocolate, nothing, okay.
Yeah, that's what something that I realized, that we are actually part of this select group of animals.
Ja, ich habe gemerkt, wir Menschen haben es gut, sind Teil dieser ausgewählten Gruppe von Lebewesen, mit Gibbons, Bibern, kleinen Affen oder auch einigen Vögeln. Ich glaube, die haben auch romantische Gefühle für den Partner, das hält sie zusammen. Wir sollten unser Liebesleben auf jeden Fall mehr wertschätzen. Es ist definitiv nicht perfekt, wir haben da viele Schwierigkeiten in der Liebe, aber im Vergleich haben wir echt Glück gehabt.
Wir als Animals belong to the luckiest ones, I think.
Sagt Dagmar van der Noot, niederländische Autorin, nachdem sie sich auf 187 Seiten in ihrem übrigens ersten Buch mit tierischem Sex auseinandergesetzt hat. Es gibt auch noch ein Kapitel über Homosexualität unter Tieren oder über Sex zwischen Tieren und Menschen. Hatten wir ja auch schon hier in der Sendung als Thema. Aber es werden auch so banale Fragen geklärt wie, warum haben Gorillas eigentlich einen kleinen Penis?
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Zum Schluss kommen wir von der Tierwelt zum Liebesleben der Menschen. In unserem Liebestagebuch gibt es ja jede Woche eine neue Folge. Erzählt Miri heute, sie ist ja seit kurzem wieder Single, von ihrer Jagd durch den Dortmunder Großstadtdschungel.
Diese Woche habe ich mich wieder mit der Affäre getroffen und hatte echt keine Lust gehabt, irgendwie am Wochenende noch was Neues aufzureißen. Von daher wusste ich ja, was ich bekomme und habe mich dann als Schulmädchen verkleidet. Also ich finde diese Verkleidungssachen ziemlich cool, weil es mal was anderes ist und auch für mich selber aufregend. Viele Männer sagen ja auch, hey, brauche ich nicht, ich will nur deinen Körper. Aber ganz ehrlich, einmal einen Abend schön weiße Strapsel mit Schleifchen, hohe Pumps in Schwarzlack, dann noch so ein kleines kariertes Röckchen, was eigentlich eher ein Gürtel ist, schön Push-Up mit weißer Bluse, wo die Moppen fast raushüpfen und zwei Zöpfe. Der Blick war nicht zu vergleichen, der kam gar nicht mehr klar. War richtig cool, er war sowas von fertig, hing so in den Seilen, der hat fast gar nichts sagen können, auch so, hi. Diesmal habe ich auch unter dem Schulmädchenrock nichts angehabt. Dann haben wir es in der Küche quasi im Stehen von hinten. Und dann ging es aber dann auch weiter, dass ich mich umgedreht habe und ich dann quasi erstmal mit dem Rücken auf dem Tisch lag. Er musste auf jeden Fall desinfiziert werden, der Tisch, bevor jemand daran ist. Wir waren ziemlich lange in der Küche und waren dann auch irgendwann so fertig und durch. Das ist ja auch relativ anstrengend. Dann war es ziemlich schnell zu Ende, aber muss sagen, es war sehr, 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 sehr heiß. Und das passt einfach dann bei uns auch wirklich gut. Und dass man sich auch fallen lassen kann, um wirklich gute Orgasmen zu haben, dass man kommen kann. Und ich muss sagen, ich feiere mich selber. Läuft. Also ich habe mir ein Motto gesetzt, gerade weil ich gesagt habe, ich möchte oder habe gar keine Nerven, keine Kraft gerade für eine Beziehung, dass ich bei denjenigen auch nicht übernachte. Also ich ziehe mich dann an, also vielleicht gibt es auch ein bisschen Kuscheln danach, aber ich habe wirklich keine Lust, mich zu verlieben und von daher versuche ich es gut zu trennen. Ich sehe das grundlegend bei vielen meiner Mädels, Freundinnen oder was ich so mitbekomme, dass man sich schnell in denjenigen verliebt, in den Mann, auch wenn es nur ein Nightstand ist oder eine Affäre. Das ist was Emotionales trotzdem. Aber man schafft es, wenn man halt natürlich bestimmte Grenzen sich selber setzt.
Die Grenze zwischen Liebe und Sex. Miri kann da offenbar gut unterscheiden. Wenn ihr auch aus eurem Liebesleben ein bisschen in unserer Sendung berichten möchtet, dann schreibt uns gerne eine Mail an mail@dradiowissen.de. Das war eine Stunde überwiegend über tierischen Sex und Liebe mit Shadli Adma. Ich danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.